Oh, ich hätte ja laut vorlesen sollen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVL WNS. Wir sind jetzt in der 14. Staffel, in der 7. Folge und besprechen das 8. Kapitel des Buches Die dunklen Geheimnisse von Heap House. Und bevor wir starten, würde ich kurz dieses Kapitel zusammenfassen. Und zwar hat der Klot, also es ist wieder ein Klot-Kapitel, und er hat seine Sitzung mit der Penelope. Sie unterhalten sich eben, zeigen sich ihre Geburtsobjekte und sie scheinen nicht besonders angetan voneinander zu sein und von ihren Geburtsobjekten.
So kann man es auch sagen.
Und dann spricht das Sofa erst einen Namen und dann etwas anderes, was den Klot sehr aus der Fassung bringt, dass zum ersten Mal passiert ist, dass irgendein Gegenstand was anderes sagt als einen Namen. Dann wird er noch getrennt von Penelope in einen Raum gesperrt und muss über seine Zukunft nachdenken mit ihr. Und während er versucht, dann danach Nachforschungen anzustellen, trifft er auf Lucy.
Ja,
und damit Ende des Kapitels.
Auf Lucy.
Also ja, also es deutet ja alles
auf. 99,9%ige Sicherheit.
Es wurde in der Name wurde nicht genannt.
Na, ich bin so aber gespannt.
Genau, ich auch.
Was also da ich jetzt muss kommt, sagen, ich fand das Kapitel wieder witzig.
Ich fand's auch witzig. Ich mag die Klot-Kapitel irgendwie ein bisschen mehr, glaube ich, als die Lucy-Kapitel bisher.
Mhm.
Von der Art, wie es geschrieben ist.
Von der Art, wie es geschrieben ist, ist der ein bisschen witziger, gell?
Ja. Ja.
Ja.
Aber
lass uns doch mal am Anfang
Kapitel starten. Genau, nach alter Tradition haben wir wieder hier ein Bild, das wir beschreiben können, und zwar von Penelope Ironmonger, die Verlobte. Und man sieht da die Penelope mit ihrer schicken Frisur
und
ihrem Bärtchen, Bartflaum, der sich so andeutet an ihrer Oberlippe. Mit ihrer Monobraue, ihrem...
Also ich muss sagen,
ja,
ich habe mir das Spitzendeckchen ein bisschen kleiner vorgestellt irgendwie. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wenn man so einen Topf draufstellt, dass es dann einfach nicht mehr zu sehen ist.
Ja, ich auch. Irgendwie,
dass der ganze Kopf da reinpasst.
Eben, man sieht im Hintergrund eben ihr Spitzendeckchen, das da mit mehreren Nägeln an die Wand genagelt ist, hinter ihr. Eben, weil er beschreibt es auch als, ja, es so ist auch rund, aber ein bisschen flacher und ein bisschen größer als sein Stöpsel.
Genau, ein bisschen größer als sein Stöpsel. Ich habe mir das so untersetzermäßig vorgestellt, ja.
Ich mir auch. Ich habe eben vielleicht ein bisschen größer als so ein eben so ein Untersetzer für eine Tasse oder so. Also vielleicht, keine Ahnung, so fünf, nicht mal.
Also ich habe mir halt so einen Topf-Untersetzer vorgestellt irgendwie.
Ah, oder so, ja genau. Ja, stimmt, ja genau, sowas.
Ja.
Und ja, anscheinend ist es aber doch größer, also sie hat einen sehr, sehr, sehr kleinen Kopf.
Oder das
aber
ist perspektivisch sehr komisch fotografiert. Sie ist irgendwie ganz nah und das, nee, andersrum. Oder das funktioniert nee, das nicht, funktioniert dann wäre sie dahinter. Ja. Dann würden wir ihr Gesicht nicht mehr sehen.
Außer es ist doppelt belichtet und man hat zuerst von nahem ihr
Spitzendeckchen. Ja, genau, wahrscheinlich.
Fotografiert und dann sie drüber.
Ja, ich glaube, das war's.
Weil, also ja, das ergibt ja auch keinen Sinn, dass es so riesig ist. Eigentlich. Ja. Naja. Auf jeden Fall, es geht los. Das Kapitel heißt Ein Spitzendeckchen. Klot Ironmongers Geschichte wird fortgesetzt. Und unter Kapitel 1 heißt Das letzte Frühstück. Und er beginnt eben, dass er nicht geschlafen hat oder nicht schläft. Er kann nicht schlafen, weil ihm die Penelope nicht aus dem Kopf geht. Und er steht dann eben auf und macht sich dann sehr niedergeschlagen auf dem Weg zum Frühstück, also er hat wohl nicht so Bock. Und er beschreibt dann eben, dass er immer so früh wie möglich zum Speisesaal geht, damit so wenig wie möglich, damit auf so wenig möglich wie Leute. Damit er auf so wenig wie möglich Leute trifft, sag mal, weil ihm nämlich sonst der Lärm von den Geburtsobjekten ziemlich auf den Kopf geht und er dann Kopfschmerzen kriegt und es unerträglich wird. Und deswegen ist er gewöhnlich der Erste, der da ist und der Erste, der geht. Aber an dem Morgen ist der Tummis eben schon vor ihm da und sie begrüßen sich. Und der Klot äußert noch die Hoffnung, dass durch Rosamuts verlorener Knauf und das ganze Chaos drumherum vielleicht die Sitzung doch nicht stattfindet. Und dann träumen sie so ein bisschen davon, dass sie beide in ihren kurzen Hosen bleiben. Und der Tummis will von seinem Traum über Amelie erzählen.
Oh, ich bin ein bisschen froh, dass er das nicht gemacht hat.
Wird dann aber jäh unterbrochen, weil Vetter Bornobby auftaucht, dessen Geburtsobjekt Cicely, ein Damenschuh der Größe 38 ist, den er immer bei sich trägt. Und er ist ein interessanter Charakter.
Ein interessanter Charakter, so kann man es auch nennen.
Also er sammelt alles an Zeichnungen und Fotografien von leicht bekleideten Frauen, die er so finden kann. Und er hat da wohl einen besonderen Riecher dafür, diese Dinge Sachen zu auf finden, den Müllbergen zu finden. Er sieht immer ungewöhnlich müde aus, hat Ringe unter den Augen.
Und er riecht auch immer ziemlich seltsam.
Er riecht nach parfümierter Seife sehr stark, aber es ist immer ein Hauch von Fischgeruch, der ihn noch stets begleitet. Ich will nicht wissen, wo dieser Fischgeruch herkommt.
Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, warum der so müde ist. Also, das nee. Ich würde auch von dem niemals eine Zeitschrift nehmen. Niemals. Nee. Vor allem nicht die Pulvermachers elektrischer Stützgürtel. Was ist denn bitteschön ein elektrischer Stützgürtel?
Deshalb ist Kraft
jederzeit verfügbar. Hm. Ja.
Ja.
Wie auch
vielleicht sollten wir es mal googeln, was es ist.
Und wie viele, also 1 Million Stück Korsetts macht der pro Jahr. Gott, wie viele Korsetts gibt's denn da? Wie viele Frauen tragen da ein Korsett?
Ja,
liegt an das ist schon krass. Handschuh.
Ich war auch von dieser Zahl überrascht. Vor allem, also Korsetts sind doch, da ist doch eher passend wie ein Handschuh gar nicht so schlecht, gar nicht so gut, weil die müssen doch eigentlich eng sein und Handschuhe sind ja hoffentlich nicht so eng. Aber egal.
Naja, also als enger liegende Handschuhe halt, weißt du. Naja, ich glaube so, aber echte Korsetts, die in echt getragen wurden, sind nicht diese Korsetts, wo man so eine Wespentaille bekommt.
Wo man so zusammen, aber wurde man da nicht echt trotzdem irgendwie so zusammengeschnürt?
Ich glaube, das kommt drauf an, zu welcher Zeit und was dann ein Korsett.
Die aktuelle Mode war.
Ein Korsett kann ja tatsächlich auch eine Stütze sein, wenn du es richtig machst.
Ja, gut. Das ja.
Also. Genau.
Ja, okay, aber auf jeden Fall, genau, hat der
Bornobby
hat da eben, möchte eine Werbebroschüre eben für diese Korsetts andrehen. Und Thomas sagt aber, nee, heute nicht, weil er klaut hat seine Sitzung heute und dann sagt Bornobby, dann noch umso mehr hier.
Yeah.
Sieh dir mal die Korsetts an und stell dir Penelope drin vor. Und der Tummis sagt aber, nee, mach's nicht noch schlimmer. Und dann dreht William Tummis eben speziell für ihn diese Pulvermachers elektrischen Stützgürtel andrehen.
Ja. Yeah.
Was auch immer das sein soll.
Das ist so ein Exoskelett, wo man dann schwere Sachen tragen kann.
Ja, aber.
Aber warum sind da gleich begleitete Frauen drin?
Eben. Außer
da
leicht bekleidete Männer, aber
du weißt doch, dass Thomas das nicht.
Eben, dass er auf die Orme.
Zumindest nicht ausschließlich.
Ja.
Man weiß.
Deswegen, es hat mich auch verwirrt.
Ja.
Was da. Naja, aber er lässt sich eben nicht, nicht so leicht abspeisen, weil der Thomas sagt, nee, heute nicht. Dann wird er aber von Markus weggeschnappt sozusagen und die Reklame, der Reklamezettel wird ihm von Morkus weggeschnappt. Und der Barnaby fleht den Morkus noch an, dass er ihm, was weiß ich, das nicht zurückgibt. Oder
dass es ihm zurückgibt. Ich glaube, er fleht ihn eher an, dass es ihm zurückgibt.
Meine ich ja.
Behalt's, Morkus! Also, das ist, gib's das mir ist, nicht
das
wieder!
Ist, dass es nicht behält, meine ich.
Bitte, Morkus!
Aber so arg viel mehr, ich dachte irgendwie, da passiert jetzt was Schlimmeres, dass Morkus wieder irgendwie Chaos anrichtet oder irgendwie jemand.
Aber sie werden gerettet oder auch nicht, je nachdem, aber, wie man sieht.
Genau, es taucht nämlich der Timfy auf, der Onkel Timfy mit seiner Trillerpfeife und
Albert Pauling.
Der bläst eben in seinen Albert.
Das ist auch so, Timfy bläst in seinen Albert. Und so, okay.
Ja.
Okay.
Nach dem, was man da vorgelesen hat, war Hör das.
Hör dir jetzt mal an, was du da sagst.
Du hast doch auch gehört, es sei nicht so. Auf jeden Fall, genau, springen wir dann ins nächste Unterkapitel und zwar zu dem Kapitel. Und das finde ich auch, muss ich ehrlich sagen, immer wieder verstörend.
Ja.
Dass immer, also es heißt meine Cousine Penelope.
Mhm.
Das heißt, es, jedes Mal, wenn die davon sprechen, sprechen die von meiner Cousine.
Ja.
Wenn es ums Heiraten geht.
Ja.
Und da wird wieder so das direkt wieder so vorgeholt. Also sie sagen nicht einfach nur den Namen, sondern sie sagen ja, und es ist auch meine Cousine und die werde ich jetzt heiraten.
Ja, guck mal, also ich meine, dieser eine Satz ist ein bisschen Vorgriff, aber der passt jetzt und den lese ich jetzt vor. Vette und Cousine, so nah, Vette und Cousine jeden Tag, Vette und Cousine jede Nacht, Vette und Cousine immer und ewig beisammen.
Immer und ewig beisammen.
Ich fühle mich so still und überfällig wie möglich. Dann so, okay, warte mal.
Das ist schon...
Yo.
Sehr creepy.
Sehr, sehr creepy.
Ja. Genau,
aber no judgment, aber irgendwie doch.
Ja, voll.
Ja.
Genau.
Okay, der und ich muss mich Timfy, jetzt, ich muss mich jetzt outen. Ich bin ein Fan von Cousine Penelope. Ich finde die genial.
Jetzt aber gar nicht.
Doch, Mensch. Aber das geht jetzt um sie.
Ja. Also, ich mag die auch, ich finde die irgendwie witzig.
Ich bin ein Fan. Ich bin ein absoluter Fan.
Und ich muss auch später sagen, Klot haut so ein paar Sachen raus, wo ich auch dachte so, hui. Aber das kommt später. Also, auf jeden Fall, genau. Wir waren, genau, beim Timfy, der scheucht ihn eben jetzt die Treppe hoch bis zum Sofazimmer und fragt ihn, ob er nervös ist und der Klot gibt zu, ja, schon ein bisschen. Und du weißt ja, was dich da erwartet, ja, die Cousine. Und dann wird er noch ein bisschen gerügt, weil er irgendwie blass und verschwitzt aussieht.
Obwohl er doch so ein
er ist doch der große Gewinn. Und so manche Cousine wird ihre verlorene Liebe nachweinen.
Ja.
Er ist doch ein bestimmten... Sagt er das zu allen, so um sie aufzumuntern?
Ich glaube schon, das sagt er zu jedem. Das ist so sein Standardspruch.
Ja. Und Claude fragt eben den Onkel Timfy, wie es ist, verheiratet zu sein. Und er sagt, ja, ich war nur 2 Monate
mit der Cousine. Der hat keine Ahnung, der Timfy.
bevor sie dann eben mit Bleichfieber dahin gerafft wurde und es ist eben nur ihre kleine Mutter Monika übrig geblieben. Und er fragt ihn, ob er glücklich war und ob alles so war, wie er es erhofft hatte. Und dann wird aber, ich denk mal, sehr zum Glück
vom
Timfy, zur Erleichterung, eben fährt der Zug ein, es kommt das Gekreisch oder aus, er fährt raus, er fährt ab.
Das und ist schon immer so ein ständiges Bekleidungs- Also dieser Zug, wenn dieser Zug kommt,
dieser Zug wird
geht,
immer wieder, ja,
das
ja,
ist
ja,
einfach
das immer
erwähnt. So, das könnte vielleicht noch eine Rolle spielen.
Ich glaube, ja, auf jeden Fall.
Vor allem jetzt,
genau.
Es ist Zeit, sagt der Onkel Timfy. Er blies einmal in seinen Albert, schon wieder. Diesmal vergleichsweise schwach.
Ja. Und öffnete dann die Tür und schiebt ihn hinein. Also, ja. Es war eben, also ich glaube, der Timfy war auch nicht so glücklich mit seiner Beziehung, aber vielleicht kommt er noch. Auf jeden Fall sind jetzt die Gloria Emma Utting und der James Henry Hayward
alleine
mit ihren beiden
Menschen
Besitzern, mit ihren beiden Menschen alleine in dem Zimmer. Man hört nur die. Und Ohne hinzuschauen, allein vom Hören wusste er, dass drinnen im Zwielicht auf dem gewissen kleinen roten Sofa, auf dem eben auch schon seine Eltern sich saßen und alle saßen und das nur für diesen Anlass ist und es wird immer nur dasselbe Sofa und nichts anderes in diesem Raum stehen. Und ja, er fragt sich dann, wie sich die anderen früheren Ironmonger-Vetter so verhalten haben. Manche sind ihr vielleicht direkt entgegengelaufen, manche wollten direkt wieder raus und haben gebettelt, noch lässt sie wieder raus. Manche haben sich vielleicht die Hand gegeben, manche haben sich gleich geküsst und er blieb eben bei der Tür stehen. Und
geht jetzt davon aus, dass das die Taktik von ihnen beiden sein wird, dass sie einfach nichts machen.
Genau, einfach die Zeit aussitzen, eine halbe Stunde und nichts tun und sie so weit wie möglich voneinander fernhalten. Aber genau, dann kommt eben dein Spruch mit
Cousine und Cousin und Vetter und boah.
Und so nah beisammen und dann kommt aber eine Stimme, die Penelope spricht und zwar sagt sie, hey, ich warte.
Ja.
Und er starrt und dann sagt sie, wir brauchen eine Wegbeschreibung und er ist immer noch starr und dann
Muss ich dich holen?
Und ja, er bewegt sich dann langsam an der Wand entlang kriechend auf sie zu. Und ja, sie sprechen dann eben immer, sie sollen heiraten. Und sie sagt, du bist nervös. Ja, klar, was sonst? Ja, war doch klar, dass es passieren wird. Bist du arg krank?
Ja, boah, muss ich schon. Dich pflegen?
Wirst aber nicht gleich sterben, oder, wenn ich dich anfasse? Ja, kann schon passieren. Bin ich auch geil. Da bin ich mir nicht so sicher.
Könntest du vielleicht noch ein bisschen wachsen?
Ja.
Gut. Also man muss sich halt, wenn man das aus seiner Sicht sieht, dann könnte sie ein bisschen gemeint sein, aber aus ihrer Sicht, also ich meine, die steckt einfach in der gleichen Scheiße wie er.
Und ja, voll.
Sie hätte genauso total. Wenig Bock auf ihn, deswegen,
ja.
Er macht sich
und
so
sie
Gedanken,
halt
dass sie Haare auf der Oberlippe hat und sie denkt halt, man ist der klein.
Klein und kränklich.
Und ich habe keinen Bock, den zu pflegen.
Blass und verschwitzt.
Ja.
Und ich habe eigentlich auch keinen Bock, Witwe zu sein. Irgendwie.
Ja, genau. Ja, oder halt
und
gleich Witwe.
Ja.
Und dann erzählst du noch diese Geschichte.
Eben, sie sagen, dass sie halt zwei Räume zugeteilt kriegen und die so nutzen können, wie es ihnen passt. Und die eine Cousine von ihr, oder wer war es doch?
Ja, die Cousine. Ja, klar war es ihre Cousine. Also.
Ja, gut, das sind ja alle miteinander, ja.
Eben.
Nee, guck, Schwester.
Ach, bei meiner Schwester, genau.
Sie. Bei der Schwester Flipper.
Und die Räume können
die
unterschiedlich
halt
groß sein. Die können groß sein und die können klein sein.
Ja. Und die hat eine verschiebbare Wand. die konnten sich wohl nicht so leiden und sie hat diese Wand immer mehr verschoben,
bis er nur noch im Stehen schlafen konnte.
Aber das heißt, die haben halt dann also wirklich, also weil ich meine, so prinzipiell muss man ja nicht unbedingt, wenn man zwei Räume zusammen hat, in getrennten Räumen schlafen als Ehepaar.
Nee,
aber die scheinen ja wohl. Also sie scheint ja auch davon auszugehen, oder?
Dass man in verschiedenen Räumen schläft, ja.
Dass sie in zwei verschiedenen Räumen schlafen.
Obwohl, er kann ja auch in ihrem Schrank schlafen oder unter dem Bett.
Unter dem Bett, ja.
Ja.
Ah, ja. Genau. Unter einem Bett vor allem.
Unter einem Bett, ja.
Ja, also selbst wenn es ein Bett wäre, wo er drauf schlafen könnte, muss er drunter schlafen.
Ja. Der darf nicht auf dem Kaminsitz schlafen, das wäre zu auffällig und dann, genau.
Und er soll nicht so unglückliches Gesicht machen und er sagt, ja, aber ich bin unglücklich.
Ja.
Sagt, ich lüge doch. Ich lüge immer. Ich werde dich immer voll lügen. Ich bin eine fürchterliche Lügnerin. Das wird sich nicht
nie ändern.
Und
ich bin immer Internet und sag's dir vorher, andere müssen selber rausfinden.
Und genau, und er soll ihr nie ein Wort glauben.
Ja.
Weil, ja.
Sie lügt einfach immer.
Genau. Und er bedankt sich dann und dann sagt sie, oh, ich bin älter. Ja, ich bin 17, du 15. Blablabla, bla, bla, reden halt so ein bisschen hin und her.
Sie sagt, ich könnte dich lieben.
Genau, und dann sagt sie, ich liebe dich nicht. Er sagt nein, aber dann sagt sie, aber ich könnte lieben. Sie sagt nicht dich.
Ja, also ich könnte lieben.
Sagt, aber ich könnte lieben. Und dann, oh. Und dann sagt sie, ich habe schon oft geliebt. Aha, soll ich dir davon erzählen? Ja. Und dann sagt sie, dass sie sich ständig fair und entliebt und dass er gerade auch verliebt ist, aber nicht in ihn. Und dass sie schon einiges zusammen gemacht haben.
sich nicht bremsen konnten, beide nicht und viel Gefummel, viele Knöpfe, viele Haken und Ösen und Keuchen und Haut und
was auch immer.
Sie muss ihn heiraten. Ja. Yeah. Es ist so hoffnungslos, weil sie muss ihn heiraten. Und dann fragt er sie, lügst du mich gerade an?
Sie so,
Und dann versucht er rauszufinden und sie sagt dann nichts und dann er fragt wieder und dann nach einer Weile sagt sie, ja, jetzt schauen sie sich ihre
Gegenstände,
ihre Geburtsobjekte an. Gegenseitig an und legt eben seinen James Henry.
Und ich weiß nicht, was meine Lieblingsstelle ist. Entweder die Stelle, wo er erzählt, was einem Stöpsel so toll ist, oder wo er erzählt, was an einem Spitzendeckchen nicht so toll ist.
Warum das Spitzendeckchen eigentlich völlig bekloppt ist, ja.
Als er einfach dieses Spitzendeckchen nicht versteht. Finde ich beides klasse. Ich weiß noch nicht.
Ich fand's auch super, ja.
Ja. Ich glaube, das Spitzendeckchen ist meine Lieblingsstelle.
Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsstelle ist.
Das Stöpsel ist zu philosophisch und zu selbstbeweihräucherisch. Das Spitzendeckchen ist cooler.
Das stimmt schon, ja. Genau, also er legt ihn auf seine Hand und so, dass es ein bisschen von ihr entfernt ist, aber dass sie es doch sehen kann. Und eben, dann sagt sie ein Stöpsel und dann, ja, er heißt James Henry Hayward. Und sie sagt dann auch, ja, okay, mich haben meine Tanten haben mich gewarnt.
Du sollst ihm austreiben.
Du sollst ihm ausreden, dass er das aufhören soll, damit die Dinge zu
hören. Leute zu hören. Dinge zu hören.
Und dann, ja, es ist nicht so romantisch, so ein Stöpsel. Es ist ein Allerweltsstöpsel und sie muss jetzt ein Stöpsel heiraten. Und sie hatte eigentlich gehofft, dass
das was Romantisches dass
ist. Irgendwas Geheimnisvolles ist, weil er immer so krank ist und blass ist und Stimmen hört und dass sein Geburtsobjekt auch irgendwas Außergewöhnliches ist. Zum Beispiel eine Taschenuhr.
Taschenuhr, Briefbeschwerer, Vergrößerungsglas.
Ein
hübscher Schuh. Entweder ein Damenschuh, aber Größe
nein.
38.
Oh ja, vielleicht.
Nein,
es ist ein Stöpsel.
Der Klot tut sein Stöpsel verteidigen.
Mhm.
Und zwar sehr enthusiastisch.
Ja.
Ein Stöpsel hält Dinge zurück, ohne ihn lässt du Dinge verschwinden. Mit einem Stöpsel hältst du Dinge zurück, ohne ihn lässt du Dinge verschwinden. Ein Stöpsel in einem Schlauchbuch kann einen Menschen vom Ertrinken bewahren und sie so, ich würde es aber
Tropfen nennen. Du musst zugeben, dass er das Tropfen nennt. Ja.
Ein entfernter Stöpsel kann alles Schädliche und Giftige abfließen lassen. Wer weiß, was passiert, wenn man einen Stöpsel zieht? Was wird denn drinnen? Was hat der Stöpsel zurückgehalten? Stöpsel sind gute, nahrhafte Dinge aufbewahren. Ein Stöpsel ist eine Öffnung, ein Verschluss, eine kleine runde Tür, ein Tor zwischen den Welten. Und sie so, ja, ich nehme ihn halt, um mein Badewasser zurückzuhalten. Und ich berühre ihn aber nicht mal.
Nicht mal das, weil dafür habe ich Diener.
Ja, genau.
Und das ist so ein Diener-Ding. Und dann erwähnt sie noch mal kurz, dass sie, wenn sie badet, vollständig nackt ist.
Ja, genau. Vollständig nackt, wohlgemerkt. Und das Wasser, das dann zwar dreckig ist, aber viel interessanter wie vorher.
Aber wesentlich interessanter. What? Fand ich auch spannend, ja.
Okay.
Also ich finde es weder... Also, nee, eigentlich finde ich tatsächlich frisch eingelassenes Badewasser sehr viel interessanter.
Ich auch.
Als benutztes Badewasser.
Ich auch. Egal von wem benutzt.
Ja. Aber ja, sie scheint wohl von ihrem Schmutz überzeugt zu sein. Oder was auch immer sie dann in ihr Badewasser hat. Und, genau, sie sagt dann, er ist also auf Diener-Ebene der Stöpsel und...
Jetzt kommt die Gloria.
Jetzt möchtest du doch bestimmt... Nee, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle, ist okay. Das, was sagt. Und jetzt möchtest du bestimmt gern meins sehen. Und der, nein, nö, schon gut. Und dann, du möchtest es jetzt sehen. Das sagt es zu streng. Und dann, ja, okay. Einfach so, nö, eigentlich nö, nicht.
Alles gut.
Schon gut. Genau, und dann nahm sie etwas Zusammengerolltes aus einem Röhrchen, dass sie direkt neben sich liegen hatte und es auf ihrem Schoß ausbreitet, auf ihren Oberschenkeln. Okay, das so mit der Erklärung, nee, auf ihre Oberschenkel.
Ja. Yeah.
Es sagt, sie breitet es auf ihrem Schoß aus, auf ihrem Oberschenkel.
Ja, yeah,
das ist kleiner. Auf Penelope's Oberschenkel, mhm. Ja. Also das ist nicht so groß wie auf dem Bild.
Nee.
Das stimmt nicht. Weil das eben, wenn es auf einem Oberschenkel liegt, dann könnte es tatsächlich echt einfach die Größe haben von so einem Topfuntersetzer oder so.
Ja, und dann, ich finde es so gut einfach, wie man jetzt, wie sie gerade so den Stöpsel von Klotz so zunichte gemacht hat. Und dann kommt da ihr Spitzendeckchen und er so, was ist das? Und dann sagt sie, ein Deckchen.
Weißt du es nicht? Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist ein Deckchen.
Ein Deckchen.
Aber ich finde eben auch, dass er dann, er sagt eben, aber, also Gloria Emma war rund wie mein Stöpsel, aber sie war größer, flacher und von weniger fester Beschaffenheit.
Ja.
Weil das Ding sehr dünn war und viele Löcher hatte, dachte ich erst, dass Penelope sich nicht ordentlich um ihre Geburtsobjekte gekümmert hatte. Oder dass es irgendwelche Motten zerfressen hat. Das aber ja, anscheinend scheint es doch gleichmäßig zu sein und ein Muster zu haben.
Und dann kommt's. Ein Spitzendeckchen, erklärte sie mit Nachdruck. Und was ist ein Spitzendeckchen? Ich weiß es nicht, mir ist noch nie eins begegnet. Und so, ein Deckchen legt man auf einen Tisch. Ach ja, es macht den Tisch hübscher. Ach ja?
Ach ja.
Auf das Deckchen können Sachen gestellt werden. Ein Teller mit Gebäck zum Beispiel. Oder eine Vase mit Blumen. Oder es kann auch einfach nur so auf den Tisch gelegt werden. Es verändert einen Tisch
verändert einen
so
Tisch.
Ein Spitzendeckchen. Der einfachste, gewöhnlichste Tisch wirkt mit einem Spitzendeckchen gleich schöner. Aber was macht
aber
es?
Was macht es?
Es liegt auf den Tisch und macht ihn hübsch.
Aber es tut eigentlich nichts.
Es ist eine kleine Schönheit, die man hierhin und dorthin tragen kann.
Und dann stellt man Sachen drauf?
Kann man, muss man aber nicht.
Aber dann wäre es ja zugedeckt. Ich glaube, ich verstehe das nicht so ganz. Oder vielleicht doch? Ist es also als Schutz für den Tisch gedacht, damit er keinen Wasserfleck bekommt oder voll Krümel wird? Ich glaube, ich hab's. Ein kleines Tischtuch. Doch andererseits, warum die Löcher?
Es ist ein Stück von seltener Schönheit. Sehr fein und filigran. Das ist so gut.
Es könnte wohl leicht reißen.
Wenn es nicht richtig geliebt wird.
Sehr praktisch ist es nicht, oder? Das ist schon geil.
Das ist immer schon... So,
er versteht einfach nicht, dass es was gibt, das man einfach nur, weil es schön aussieht, irgendwo hin tut.
Ich meine,
wenn es keinen absolut praktischen Sinn hat.
Seine Welt angucken. Ich meine, er liebt einfach Dreck. Wie wir nachher noch rausfinden.
Ja, gut, stimmt. Ja.
Und er liebt Unordnung und kann einfach nicht, was so ein Spitzendeckchen. Aber weißt du, wenn man das jetzt so, das heißt ja immer, oder sie sagen, dass ihre Geburtsobjekte irgendwie was mit ihnen zu tun haben. Also das passt ja immer.
Mhm.
Und sie hat ein Geburtsobjekt, das einfach schön ist und nicht wirklich zu irgendwas zu gebrauchen ist. Aber also, sie sagt ja selber, es ist ein Stück von seltener Schönheit, sehr fein und filigran, und es kann leicht reißen, wenn es nicht richtig geliebt wird. Also, wenn man so jetzt ein bisschen, keine Ahnung, da tiefer reingehen würde, könnte man da ja sehr viel rauslesen.
Wie sie ist eigentlich.
Dass sie sich nach Liebe sehnt.
Liebe sehnt.
Dass sie sehr fein und filigran ist.
Und dass es sehr leicht zerreißen kann.
Dass es sehr leicht zerreißen kann. Ja. Oder halt jemand, muss ja nicht gerade er sein.
Ja, ja.
Und dass sie sich vielleicht manchmal ein bisschen unnütz fühlt.
Ja, vielleicht.
Ha.
Und da finde ich nämlich auch spannend, was er dann nämlich dazu sagt. Könnte ich ein Spitzendeckchen lieben?
Ja.
Es hatte so viele Löcher, als wäre ihm sein Dasein peinlich.
Mhm.
Als wollte es eigentlich gar nicht wirklich existieren.
Ja. Ich bin ein Fan von ihr. Ich hoffe mal nicht, dass sie noch zu einer Bösen wird oder so.
Ja. Sie wurde so aufgebaut ein bisschen als so.
Also er hat sie zumindest wahrgenommen.
Ja, genau, also so dargestellt.
Oh, da
könnte aber auch sein, dass sie sich,
Gottesdienst,
dass die es sich echt cool entwickelt noch.
Ja,
ja, stimmt, wo sie ihn auch so angeguckt hat, als wir sie umbringen wollen.
Genau.
Und so. Genau, aber auf jeden Fall fassen sie sich dann gegenseitig ihre Gegenstände an. Und sie sagt dann auch nochmal, dass ihr Stöpsel, sein Stöpsel irgendwie krötenähnlich ist.
Ja, sie sind sich beide nicht so ganz. Ja.
Und dann blieben sie da sitzen und gewöhnten sich eben an die Geburtsobjekte des jeweils anderen. Und dann kommt eben die Trillerpfeife wieder und ihre Sitzung, ja, wie hieß es doch, Sitzung hieß es, gell, ist vorbei.
Ja.
Und sie nimmt dann ihr Spitzendeckchen wieder an sich und er, seine Finger knapp über ihrem Schoß, holte James Henry zurück. Also es ist schon immer wieder so, weiß ich nicht, wie sagt man da, Andeutungen, Anspielungen?
Sexuelle Anspielungen.
Ja.
Ja, irgendwie schon.
So mit drin.
Ja.
In dem Ganzen. Also offensichtlich ja durch ihn, weil er hat's ja geschrieben.
Es ist ja seine Sicht, ja.
Seine Sicht mit, ja, und ich habe meine Finger knapp über ihrem Schoß, aber genau. Seine Meinung ist, sie passen nicht besonders gut zueinander. Die Pineapple flüstert noch, ist doch ganz gut gelaufen, finde ich nicht. Sie hat Tränen in den Augen. Und für einen Augenblick denkt er sich, vielleicht könnte es ja doch was werden. Und dann hört er sie seufzen. Ein Badewannenstöpsel. Und dann kam er zum Schluss, dass wirklich doch nichts werden wird mit den beiden. Und dann sagt das Sofa Victoria Hollest.
Ja.
Und dann
denkt er sich, ja gut, nichts Besonderes. Heißt halt
Victoria. Ja gut, das Sofa heißt halt Victoria Hollest. Ja, ich meine, es gibt einen Treppenpfosten, der heißt Victoria Amelia Borton. Dann ein Kerzenständer, der heißt Victoria McLeod. Also es gibt mehrere sehr Victorias. Viele Victorias.
Und eine Vicky.
Und im Spielezimmer gibt's eben den Crockett-Schläger namens Vicky Morton. Also ist ja okay, dann gibt's halt nochmal eine Victoria, passt schon. Aber dann sagt die Victoria Hollis auf einmal, wo ist Margaret?
Wo ist Margaret? Wer ist Margaret? Warum ist Margaret?
Und das, ja, ist mal was ganz Neues und absolut erstaunlich, weil bisher hat noch kein einziger Gegenstand was anderes außer seinem Namen gesagt. Und da finde ich es auch interessant, weil im Prinzip weiß er, ob es die Namen von den Gegenständen sind. Weil sie stimmt, sagen ja einfach nur vielleicht Namen.
Vielleicht suchen sie ja einfach irgendjemanden noch. Also ich meine, es ist anscheinend ja so, dass weibliche Stimme weibliche Namen sagen und männliche Stimme männliche Namen. Das heißt, allein das wäre schon ein Hinweis, dass es vielleicht ihre eigenen Namen sind.
Ihre eigenen Namen sind, ja.
Aber vielleicht sagen
aber sie so auch einfach. Aber so hundertprozentig klar ist es nicht. Nee. Einfach, vielleicht sagen sie einfach irgendwelche Namen.
Ja.
Aber genau, auf jeden Fall fand er das sehr befremdlich und beunruhigend und ihm wurde schlecht und er hatte schon Angst, dass er gleich auf Pineapple kotzt. Aber hat er dann zum Glück doch nicht. Und ja. Er überlegt, ob er den Verstand verliert und ob sein Herz jetzt plötzlich stehen bleibt und wie das von seinem Vater und er sein Leben jetzt zu Ende ist. Und er hat beschließt, aber sobald es geht, nochmal zurückzukommen und nochmal zu lauschen. Aber jetzt musst du erstmal die Sache auf sich beruhen lassen, weil Onkel Timfy eben nicht für seine Geduld bekannt ist. Und deswegen muss er das später machen. Und jetzt,
genau. Also da muss dann, ich jetzt, wir hatten ja diese Seelentheorie, oder? Mit ja. mit den Gegenständen.
Genau.
Was? Aber dann, warum sucht dann, Mensch, ist die Victoria Hollest, ist das ihre Seelenverwandte, die sie dann sucht, oder ihre Tochter, oder?
Oder wie bei, oh, wie heißt's? Jetzt habe ich vergessen, wie das Buch heißt. Von Christopher Moore. Das sind ja mehrere Bücher, oder?
Der Tod, der die Seelen sammelt.
Genau. Und also, der quasi das Buch bekommt mit der Aufgabe, oder eigentlich...
Das ihm sagt, dass er jetzt der Tod ist. Doch, der bekommt es.
Nee. Er sieht auf einmal diese leuchtenden Gegenstände und fragt sich, was es ist. Und später kommt raus, dass er das Buch eben nicht bekommen hat, sondern seine Assistentin hat es
ihm weggeschnappt.
Deswegen hat er ja keine Ahnung, was er eigentlich tut. Ja,
ja, genau. Die leuchtenden Gegenstände, aber ja, genau, sind die Seelen.
Ja, genau. Und dass da eben auch diese Gegenstände sind, wo die Seelen drin sind. Und vielleicht...
Aber warum sucht
hat dann diese Seele... Ja, vielleicht sucht die ihren Körper.
Ein todsicherer Job heißt's.
Ach nee, ein todsicherer Job, ja, genau.
Die sucht...
Aber nee, jetzt... Ja, ich hab... Jetzt ergibt's keinen Sinn mehr, wo ich's ausgesprochen hab.
Ja, weil wenn, dann ist ja die Victoria Hollis, die ihren Körper sucht. Und das ist dann die Victoria Hollis.
Ja, genau.
Die Theorie hatten wir das letzte Mal schon.
Ja, stimmt.
Aber warum sucht dann jetzt die Victoria Hollis die Margaret? Oder das Sofa Victoria Hollis sucht jetzt? Was? So. Das wird einfach immer verborgener. Deswegen denke ich, vielleicht stimmt dieses hier Seelenverwandt, weißt du? Oder eigentlich war ja unser, oder meine Theorie war ja, dass die Menschen in dem Sofa sind und das Sofa in einem Menschen. Dass irgendwo ein Mensch rumläuft, der jetzt eigentlich ein Sofa sein sollte.
Ja. Und genau.
Vielleicht ist einfach Margaret, vielleicht waren Victoria und Margaret zusammen oder.
Ein Paar,
oder es ist ihre Tochter oder ihre Mutter oder ihre, keine Ahnung.
Ja.
Oder was ganz anderes. Oder vielleicht stand das Sofa nicht immer alleine da drin. Vielleicht war da immer ein Beistelltischchen oder so.
Genau, die Idee hatte ich nämlich auch.
Margaret.
Genau, die Idee hatte ich nämlich auch. Dass da was anderes noch mit drin war im Raum, das jetzt fehlt, ja.
Ja. Aber es ist schon witzig, dass er jetzt sich überlegt, ob er den Verstand verliert. weil das Sofa mehr sagt wie nur Namen.
Ja, aber ich meine, das ist ja dann schon irgendwie... Das andere war halt sein Leben lang schon so.
Ja, das stimmt, ja.
So, damit hat er sich abgefunden, aber jetzt passiert was Neues. Und das ist ja dann schon nochmal was anderes, ja.
Ja.
Aber ja. Ich bin mal gespannt, was sich daraus noch entwickelt. Ob vielleicht noch Vampire auftauchen.
Ja. Genau. Vampire
was noch alles.
Dämonen und ein Lustmolch.
Ein Lustmolch und der Kaiser.
Und der Kaiser, ja, genau, der Kaiser von Manhattan.
Oh Gott, ich muss die echt mal wieder lesen, die Bücher, die sind schon genial.
Ja, die sind super gut, ja.
Der hat schon einen sehr speziellen Humor.
Sehr coolen Humor, ja.
Also, wenn ihr mal... was lesen
Lustiges
wollt.
Lesen wollen.
Was mit einem sehr coolen, sehr dunklen Humor.
Ja.
Dann lest Christopher Moore, was war's? Der todsichere Job.
Ein todsicherer Job, ja.
Dann gab's noch diese
Bibel nach Biff, war auch gut.
Die Bibel nach Biff, absolut genial. Wirklich zum Wegschmeißen.
Der törichte Engel war auch gut.
Der törichte Engel.
Ja, Schelm von Venedig bin ich irgendwie nicht so reingekommen.
Das habe ich, glaube ich, nie gelesen. Ja. Hier, das Loch Ness war auch noch ganz
nett. Flossen weg, ja.
Flossen weg.
Ja, und die Zähne-Reihe.
Die Zähne, ja, ich weiß aber noch nicht. Guck mal bei Christopher Moore, da findet das dann. Witzigerweise fällt mir es gerade ein, ich habe bei dem Vampirbuch, also bei der Zähne-Reihe, das zweite Buch als erstes gelesen.
Ja,
und es ist mir nicht aufgefallen.
Egal, oder? Ja.
Es ist wirklich, weil da kommen dann halt so Figuren, werden halt so vorgestellt, so, ja, das ist halt die und die Person und die macht das und das. Und ja, das ist halt so.
Es wird einfach alles nochmal vor. Weil der auch Bücher übergreifend, das spielt ja alles aus dem gleichen Universum. Und da sind auch bücherübergreifend immer mehr Leute drin. Das heißt, es kann einfach auch theoretisch sein, dass das so vorgestellt wird. Ja.
Ja, so. Ja, das sind halt hier seine Mitarbeiter und die sind halt eine Truppe von Verrückten, die halt das und das machen und
Ja, ich
halt. Ja, so. Wird halt so hingenommen. Ja. So. Und dann irgendwann habe ich das andere gelesen und dachte so, hey, Moment mal, das spielt ja davor.
Doch, das war aber ganz cool. Gut, zurück zum Kopf und der Kohlenschaufel.
Genau, wir sind jetzt nämlich, springen ins nächste Unterkapitel, und zwar mein Kopf und die Kohleschaufel. Und jetzt wird eben gesagt, eben die werden jetzt für den Rest des Tages in getrennte Räume gesperrt, so sozusagen. Und müssen sich dann über ihre gemeinsame Zukunft Gedanken machen.
Ja.
Und er muss ins Elefantenzimmer und sie ins weiße Zimmer. Und sie soll nur sitzen und sitzen und über das gemeinsame Leben nachdenken.
Was denkst du danach, nach einer halben Stunde? Also das ist schon irgendwie eine witzige Tradition, und, was sie da haben.
Ja. Also für mehrere Stunden darf er sich nicht vom Fleck rühren und er sitzt da und gibt sich Mühe, nicht in Panik zu geraten wegen dem sprechenden Sofa und darüber zu grübeln, wer Margaret sein könnte. Und eine Weile hat er tatsächlich über Pinelippi nachgedacht und sogar versucht, sich auf das Gefühl von ihrem Spitzendeckchen in seiner Hand zu konzentrieren. ja, schön. Ja, aber immer wieder kommt eben das Sofa mit der außergewöhnlichen Frage eben in seinen Kopf und er versucht halt rauszufinden, was es ist. Und dann endlich ist der Alfred wieder zu hören, als der Abend dämmert und Timothy entlässt ihn endlich und dann sagt er, nun lauf, Klott, und benimm dich, keine Zeit heute für deine Problemchen. Wir sind alle völlig am Ende.
Ich finde, man hat immer noch nicht rausgefunden, was eigentlich seine Krankheit ist. Also warum er so, fragil
so behandelt wird. Ja. Ja.
Weil bisher gab es ja irgendwie noch keine Anzeichen, dass er tatsächlich krank ist, oder?
Nee, überhaupt nicht. Es wird immer nur davon gesprochen, aber...
Das heißt immer nur, dass er krank ist und dass er wie so ein rohes Ei behandelt wird. Vielleicht wird er einfach nur so behandelt, weil sein Vater so krank war. Also keine Ahnung.
Ja, eben, das kann ja auch sein, dass sie einfach so Schiss davor haben und er ist ihm auch die ganze Zeit einreden, dass er selber glaubt.
Ja. Ich meine, in der Welt, wie er lebt, er lebt ja sowieso in einer sehr komischen Welt.
Ja.
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall, ist eben sein Zimmer zurückgerannt und hat die Hauptflure gemieden oder meidet, weil da die ganzen anderen Almongers immer unterwegs sind und er hatte keinen Bock auf Sticheleien und die seltsamen Traditionen, Beschimpfungen, Gesänge und der Brauch, sich die Kleider vom Leib reißen zu lassen und in die Luft geschleudert zu werden.
Ja, da ich dachte, okay, seltsamer Brauch.
Ja,
da hätte ich auch keinen Bock drauf.
Nee, würde ich es auch nicht so direkt wollen. Er geht dann eben direkt in sein Zimmer, nicht mehr zum Abendessen, weil er hat noch eine Dose Kekse und die muss reichen.
Oh Gott, aber wenn dein Zimmer so aussieht, wie er das beschreibt, dann weiß ich nicht, ob die Dose Kekse so geil ist. Was lebt in dieser Dose Kekse noch?
Bisschen Proteine.
Ja, wahrscheinlich.
Schleimig, jedoch vitaminreich.
Ja.
Und er sagt dann, wahrscheinlich war ich nicht der reinlichste aller Ironmongers. Weil, er hatte halt keine Eltern, die ihm Regeln vorschreiben. Er hat keine Geschwister, von denen er etwas klauen konnte oder die von ihm klauten und in deren Sachen er rumschnüffeln kann und mit denen er über seine Geheimnisse reden kann. Er ist Klott eben und es ist sein Königreich. Und es ist vielleicht nicht groß, aber
es reicht ihm.
Es ist halt sein eigener Schweinestall und darin wälzt er sich jede Nacht. Und er hätte sich nie die Haare und die Nägel schneiden lassen und hätte nur gegessen, was er will und wäre so spät aufgestanden und so spät ins Bett und alles, was er will, gemacht, wenn er nicht einen persönlichen Diener gehabt hätte, der nur ein gewöhnlicher Ironmonger-Bedienstete war und deswegen keine weiteren Überlegungen wert. Aber einmal die Woche hat er ihn halt rausgescheucht und dann musste er sich vorher gewissern, dass seine geheimsten Dinge gut versteckt sind.
Das frage ich mich, was seine geheimsten Dinge sind, die der dem wegnimmt.
Das habe ich mich auch gefragt.
Weiß nicht.
Der durchstöbert alles.
Irgendwelche Magazine, die er von seinem Cousin hat oder, keine Ahnung, Dreck?
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja. Also ich, und vor allem, also was macht dann der damit?
Ja, und vor allem, warum klaut ihm der und das und warum nimmt er das einfach so hin, dass ihm das geklaut wird? Also das ist irgendwie schon komisch.
Ist so in wessen Auftrag oder was? Also, ja, genau. Also er wird dann halt immer blank geputzt und poliert sozusagen einmal die Woche und dann hat er wieder eine Woche Zeit, so verschmiert und zerknittert und verdreckt und verkleckert zu werden, wie er es liebt. Und alles eben, was dann er nicht gut genug versteckt hat, ist einfach verschwunden und wird nie wieder erwähnt. Und
dann, ja, dann, um manchmal, meine Selbstständigkeit und mein Ichsein noch stärker zu spüren, zündete ich mir manchmal eine Tonpfeife an oder paffte sogar ein Zigarillo, wenn ich einen gefunden hatte. Wenn nicht, drehte ich mir schnell eine Zigarette aus geeigneten Abfällen und getrockneten Hausstaubmilben. Okay. You do you.
Also, es scheint wohl sehr dreckig bei ihm zu sein, wenn der so einen Haufen getrockneter Hausstaubmilben zusammenkriegt, dass er sich damit eine Zigarette drehen kann.
Aber ich glaube, das ist normal bei denen. Also ich glaube, er ist nicht der Einzige, der Zigaretten ausgedrückt in Hausstaubmilben und Abfällen.
Und Abfällen raucht. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ich meine, die Ironmongers-Bediensteten kriegen ja diesen komischen Abfallbrei.
Ja, stimmt auch wieder. Naja, auf jeden Fall wird er dann manchmal erwischt, weil es ja nicht erlaubt ist zu rauchen. Und dann kommt der Briggs eben, der ihn dann an den Ohren zieht, in die Ohren lang macht.
Und sich dabei ständig entschuldigt.
Oder ihm einen Klaps auf die Fingerknöchel gibt und er musste 12-mal Hallo Morris aufsagen.
Ja.
Das hat mich so ein bisschen hier sagt 10-mal Ave Maria
und ja, genau.
5-mal Vater
unser. Ich glaube, das sollte es auch sein, ja.
Und
es war halt ein Wunderknabe beim Prüfen und Sichten von Müll, der Iron the Morris.
Ja, er war ein Wunderknabe, ein Muster-Ironmonger. Aber er ist halt in einer Methangasexplosion gestorben, weil er sich in den Müllbergen eine Zigarre angesteckt hat.
Ja. Deswegen seitdem, machen sie das nicht mehr, jetzt ist verboten.
Seitdem gibt es den Merksatz, Rauchen auf dem Brachland ist strengstens verboten. Ist das auch so eine Geschichte, so eine Gruselgeschichte, die man erzählt, wie in der Schule das früher mit dem, ja, hier das eine Kind, das gekippelt hat und dann nach hinten gekippt ist und mit dem Hinterkopf gegen die Heizung geknallt und gestorben ist.
Strubbelpeter-Geschichte.
Der sich irgendwie einen Stift in die Nase gesteckt hat und, oder da gibt's auch lauter solche Geschichten, die so an jeder Schule mal erzählt werden, von dem einen Schüler, der da war.
Habe ich, glaube ich, irgendwie nie mitbekommen.
Echt?
Wahrscheinlich hab's jetzt immer nur dir erzählt, wenn du die Stifte in die Nase gesteckt hast und mit dem Stuhl gekippelt.
Ja, das kann gut sein. Nicht an den Stift in die Nase. Ja. Also wenn er schon richtig.
Ja.
Nee, ich habe natürlich nie Stift in die Nase gesteckt.
Na, das glaube ich dir jetzt nicht.
Also was ich oft mache, ist so mit dem Stift so an der Nase rum und so draufklopfen oder sowas. Auch so reinstecken. Also so tiefer als einmal reindippen.
Oder so ins Ohr. Okay.
Aber nicht rein.
Nee, ich glaube tatsächlich auch, also, wahrscheinlich kriegen wir jetzt demnächst einen Brief von Waldo, aber ich glaube auch nicht, dass ich mir mal einen Stift in die Nase gesteckt habe.
Ja. Nee, ich glaube auch nicht.
Gut. Oh, jetzt kommen wir langsam an den Höhepunkt der Geschichte.
Ja, genau, auf jeden Fall, ansonsten lässt man ihn in seinem Mief in Ruhe, also er beschreibt schon sehr appetitlich seinen Wohnstil.
Also ich glaube, so wie sich das anhört, darf sich der Klott nicht über den Fischgeruch von seinem Cousin beschweren und den
Parfüm. Ja, stimmt, ja, wo du es jetzt sagst, ja. Genau, aber nachdem da die Nachtglocke geläutet hat und überall still war, bis auf das Dauergeräusch von Cyril Pennington, dem Feuerlöscher-Eimer, macht er sich auf den Weg zu seinen Nachforschungen über die Victoria. Und kurz vorm Sofazimmer hört er
unbekanntes Gemurmel aus dem Lehrerzimmer.
Mhm.
Und dann späht er herein und dann sieht er ein Ironmonger-Dienstmädchen bei seiner nächtlichen Reinigungsarbeit. Weil es ist ja, er dachte sich nichts dabei, weil er hat eigentlich echt keine Zeit gerade für Ironmonger-Bedienstete.
Und die mag er eigentlich nur, wenn sie nicht sichtbar sind.
Er findet es eigentlich angenehmer, wenn man sein Netz sieht. Yeah. Und wollte eigentlich weitergehen, aber dann irgendwas stimmt mit der nicht. Weil die gibt Laute von sich.
Die reden? Redet?
Und von ihr ist was zu hören. Und sie sagt sogar was mit ihrem geschlossenen Dienstmädchenmund.
Ja.
Fand ich auch krass.
Mhm. Der kennt also Dienstmädchen nur mit geschlossenem Mund wahrscheinlich. Kann sich gar nicht vorstellen, ja, dass sie den öffnen können.
Dass sie überhaupt sprechen können, ja. Und sie gibt Laute von sich und sagt was. Und er versucht angestrengt, die Wolle zu verstehen. Und dann kam das dieses Eimonger-Dienstmädchen, was, wie er jetzt sieht, sehr jung war und unter dessen Haube sehr rote Haare hervorlugen, kam mit einem wilden und halb wahnsinnigen Blick auf ihn zu und schlug ihn mit einer Kohleschaufel in den Kopf.
Bumm. Gott, ja, ich würde so gern wissen. Okay, Spekulation, warum macht Lucy das? Ich meine, unser letzter Stand war, dass sie ziemlich zufrieden damit war, dort zu wohnen. Sie wollte sich nicht vergessen. Und ist dazu geschickt worden, die Kamine zu putzen. Was ist da jetzt passiert, dass sie jetzt mit Kohlenschaufeln auf Cloud losgeht? Cloud.
Also, einerseits wurde ja ihr gesagt, sie soll sich nie sehen lassen.
Ja. Yeah.
Von den Ironmongers.
Andererseits wollte sie alles erforschen.
Weil, und dass sie eben ihren Job behalten soll um jeden Preis, weil das ein sehr guter Job ist.
Ach, vielleicht denkt sie, oh Gott, der hat mich gesehen, jetzt muss ich ihn ausschalten.
Ja, und dass sie eben, und vielleicht,
und sie wollte ja immer
rational wäre, sage ich es mal, hätte sie diese Entscheidung nicht so getroffen. Aber dadurch, dass sie so drauf konzentriert ist, sich selber
nicht zu verlieren,
zu bleiben und nicht zu verlieren, dass sie da so in so einem Wahn, weil sie scheint ja auch sehr wahnsinnig auszusehen in dem Moment,
ja,
dass sie da so in so einem Wahn ist, dass sie da halt einfach überreagiert und so eine Panikhandlung irgendwie
ist vielleicht. Ich meine, sie redet, ja, sie hat sich ja vorgenommen, sich immer vorzusagen, wer sie ist. Das hat sie da wahrscheinlich gemacht beim Kaminputzen.
Ja, genau. Also kann gut sein, irgendwie sowas, ja.
Das war nicht so gut. Man haut mir mit einer Kohlenschaufel auf den Kopf. Ach, geil. Gut. Also ich, wie gesagt, ich fand das Kapitel wieder gut.
Ich fand's auch schön. Hat Spaß gemacht zu lesen.
Ja. Und das nächste Kapitel heißt eine gebogene Geburtszange. Und
genau,
handelt von weder von Klott noch von Lucy.
Ja, es ist wieder so ein eingeworfenes Kapitel.
Ja.
Aus dem medizinischen Journal von Dr. Oliver Ironmonger GP. Also es ist auch wieder kein jemand schreibt eine Geschichte, sondern es ist ein Auszug aus irgendwas. Also bei der...
Ja, das war bei der anderen
wie hieß sie denn? Bei der Schlüsselfrau war es ja eben dieser Brief, den sie geschrieben hatte. Jetzt kommt eben ein Auszug aus einem medizinischen Journal. Und ja, das ist ähnlich wie das andere, auch ein sehr kurzes Kapitel.
Deswegen wir zwei lesen.
Etwas mehr als eine Seite. Genau, deswegen nächste Folge werden wir dann nicht nur das 9., sondern auch das 10. Kapitel besprechen, was die Reihenfolge der Kapitel und
Folgen
noch mehr Titel durcheinander noch bringt. Mehr durcheinander bringt.
Ja, ich bin so froh, dass
du aber das machst. Ja. Und dann eben kommt das 10. Kapitel, das ist wieder ein bisschen längeres, das heißt, die beiden werden wir lesen. Ja.
Und besprechen
dann in der nächsten Folge. Und ihr könnt ja auch lesen dann und uns zuhören beim Besprechen in der nächsten Folge.
Also einer Woche. Leute, die bis dahin da sind, wissen das, glaube ich, schon. Also, das ist, glaube ich, keine neue Information für die Menschen. Hoffe ich jetzt mal. Für die Waldos hier draußen.
Doch.
Aber gut, dass ich es ihnen nochmal sagt.
Vielleicht hat irgendjemand da draußen beschlossen, ich fange jetzt an, diesen Podcast zu hören und fang an in Staffel 14, Folge 7.
Ja. Mir wurde letzte Woche auch nochmal gesagt, ich soll Tomaten ernten gehen, aber nur die roten, okay? Und ich sagte, okay. Danke für die Info. Ich wollte jetzt erst gerade die grünen ernten gehen, aber gut. Nehme ich halt doch die
dann roten. Einfach die komplette Pflanze einfach.
Ja.
So, hier,
ich habe Tomate. Grün zwar schöner, aber okay. Ja,
ist schon eine schönere Farbe eigentlich.
Ja. Naja.
Meine Lieblingsfarbe übrigens, für die, die es noch nicht wissen.
Nein.
Doch.
Was ist meine Lieblingsfarbe?
Orange.
Ja, das stimmt.
Echt?
Nee, ich habe gerade überlegt. Also eigentlich finde ich alle Farben geil. Ich mag satte Farben. Also richtig kräftige. Also,
also nicht so pastelliges.
Ja, aber auch nicht so leuchtende. Kräftige Farben. Weißt du, ich meine?
Mhm.
Ich glaube, du weißt nicht, was ich meine. Aber ist okay.
Doch, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
Ja.
Geht mir mit Grün ähnlich, wenn ich es so richtig interpretiere. Ich mag eher diese vollen Grüns. Diese
volle eher Farben.
In die Richtung dunkel.
Mhm.
So dieses zu hell, nö, sondern dieses dunkle, satte, volle. Das.
Genau. Und das deswegen, so deswegen würde ich sagen, also egal welche Farbe, ich würde eine satte, volle Farbe immer den, also das heißt immer, das zieht mich mehr an, weil es gibt natürlich auch Situationen, wo andere Farben vielleicht besser sind wie satte, volle Farben.
Und besser wirken, und ja besser genau. Wirken.
Aber wenn ich so Stifte vor mir liegen hätte mit Farben, würde es mich immer zu diesen satten, vollen Farben hinziehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann
vielleicht. Aber da am meisten dann zu grün.
Ja, aber gerade im Moment so ganz spontan würde ich lila sagen. Aber ich glaube, das ändert sich
lila.
Auch ständig bei mir.
Ja, aber lila ist auch echt, finde ich auch, das ist auch eine sehr...
Das ist cool.
Auch immer in meinen Top-Farben drin. Yeah. Also ich mal auch sehr gern mit lila.
Ja.
Kleidertechnisch
also tendiere ich gerade sehr zu Weinrot und Grün tatsächlich auch.
Das ist, ich auch. Das ist, beziehungsweise jetzt gerade nicht mehr so, weil das sich ein bisschen, aber Grün ist auf jeden Fall immer mit dabei.
Ja.
So ein dunkles Grün.
Also es war mal ja, gut, blau. Blau ist auch immer noch geil. Ich glaube, ich habe schon so eine Tendenz auch zu blau.
Tatsächlich blau bei mir kommt gerade so ein bisschen wieder bei Klamotten, aber eigentlich gar nicht. Eigentlich, also es gab mal eine Zeit, da konnte ich blau überhaupt nicht. Das war mir viel zu, keine Ahnung warum. Aber ich wollte einfach nichts Blaues. Rot finde ich schwierig. Also so ein
leuchtendes Rot.
Weinrot, ja, aber so ein richtig strahlendes
Rot. Weinrot finde ich schon geil. Und dann
passiert Weinrot auf jeden Fall, ja.
Passiert mir das einfach, dass ich mir Sachen kaufe, unabhängig voneinander, und dann denke ich mir, ach, zieh mal meine Sachen an, und plötzlich bin ich komplett in Weinrot gekleidet. Und das sieht ein bisschen albern aus.
Ja, das Problem so, kenne ich. Ich war mal an dem mal. Punkt. Ich war schon öfter mal an dem Punkt, dass ich dann da war, dass ich nur noch weinrote Hosen und weinrote T-Shirts hatte und alles andere war in der Wäsche. War so shit.
Ja. Das ist auch. Meine Winterfahrradfahr-Outfit besteht aus einer weinroten Jacke, einer weinroten Hose und leuchtend roten Schuhen.
Das haben wir schon auf jeden Fall gesehen.
Und meine Sommer-Fahrradausrüstung besteht aus einer blauen Jacke mit einer blauen Hose und blauen Schuhen. Und das war alles unabhängig voneinander. Und ich habe dieses Ding an und denke mir, was, warum?
Wie?
Warum? Wie konnte das passieren?
Oh Mann.
Ja, manchmal macht es vielleicht schon Sinn, sich über seine Kleider Gedanken zu machen. Oder man leuchtet ja, einfach als also, leuchtend rote Kugel rum. Das kann natürlich auch eine Lösung sein.
Ja, also ich laufe halt bei der Arbeit tatsächlich fast nur in grün rum.
Damit ich die Kinder halt nicht sehen. Damit du getarnt
bist. Ich bin getarnt und da kann ich bloß aus dem Busch springen und sie erschrecken.
Ja.
Wurde sogar von einem Eingewöhnungskind, das ich gerade habe. Das hat, meint ihr so, der ist ganz grün. Ich hatte eben eine grüne kurze Hose an hatte, grünes T-Shirt, grünen dünnen Pulli drüber und ich habe noch so eine olivgrüne Jacke.
Ja.
so eine Übergangsjacke. Und ja, also von meinen drei Pullis für mittelwarm, für wenn es morgens noch kalt ist, anziehen und nicht im Winter. Die sind zwei grün und meine Hosen sind alle grün.
Tja, das sieht man
und
mal.
Und T-Shirts ist halt immer Zufall.
Ja. Ach ja. Gut, also, falls ihr euch jemals interessiert hat, was wir so anhaben, jetzt wisst ihr Bescheid.
Wir sind kurz ein bisschen abgedriftet.
Gut.
Was ist dein Lieblingstier, Barbara?
Mein Lieblingstier?
Ja.
Eine Hummel. Oder ein Hummel. Bär.
Oh, cool.
Ein oh, Hummelbär. Bär.
Ein, nee. Also, eher, also Hummelbär, so eine bärengroße Hummel.
Ja. Nee, so, oder ein, so ein Bär, der sich als Hummel verkleidet hat.
Ein Hummel, Bär, okay, mit so Flügelchen.
Ja.
Wo sich so, oh, wo sich sein Fell so angesprüht hat, mit so Haarfarbe.
Genau.
So schwarz und gelb angesprüht und dann so Flügelchen sind aufgeklebt.
Ja. Und der springt oh, dann so rum von Blümchen zu Blümchen und
Puff, Blümchenblatt. Ja. Puff, Blümchenblatt.
Genau.
Oh, okay, ich will, wir müssen uns das merken, ich will davon ein Bild.
Ja. Das müsst halt du machen, das Bild.
Ja, ich muss, ich weiß nicht, ob dafür mein Skill reicht.
Oh, ich glaub schon.
Das ist dann. Oh ja, doch, finde ich mega witzig, die Idee.
Genau, das ist mein Lieblingstier. Und deins?
Faultier.
Ach stimmt, das weiß ich ja eigentlich. Ja. Ich weiß es, aber ich habe es nur gefragt, damit die Waldo
sich jetzt damit auch wissen. Damit ich es auch sagen kann, ja. Ich hab sogar ein Faultier von dir.
Ja, ich weiß, ich habe dir meins geschenkt.
Die Amy.
Amy heißt die?
Ja, Amy Farrah Faultier.
Ja, das ist natürlich
cool. Die hängt an meinem... Ich weiß gar nicht, wie diese Pflanze heißt.
Ich weiß,
das ist eine Pflanze, die habe ich noch aus der alten WG. Das ist einfach nur ein Stiel mit zwei Ästen. Und das war mal ein Stiel mit zwei Ästen mit drei Blättern dran und jetzt ist ein Stiel mit zwei Ästen mit ultra vielen Blättern dran. Also ich habe die richtig aufgepäppelt. Mhm. Aber mehr passiert auch nicht mehr.
Okay.
Und da an dem Stiel hängt die dran.
Okay, ich glaube, theoretisch kenne ich die Pflanze, aber praktisch habe ich gerade keine Ahnung. Ja, ja.
Ich kann dir nachher mal ein Foto schicken.
Ja, mach mal. Ja.
Und dann habe ich noch einen Sid. Der passt auf
ein
unsere
Sid,
Tür auf.
Ja, das nicht, ist der Dicke.
Dass sie nicht wieder zugeweht wird. Ja.
Der dicke Sid.
Bloß Sid.
Ah, sehr gut. Gut, dann...
Ah ja. Ja, Namari, würde ich sagen.
Namari, Namaste.
Bis bald, Rian.
Live long and prosper.
Liv Tyler.
Tschüss.
Ciao.